Das rote Sofa. Heute mit Inka Schneider.
Guten Abend, schön, dass Sie dabei sind. Für ihn gibt es viele Attribute. Intellektueller, streitbarer, mutbarer, Mahner, fragender, nicht selten unbequem, oft unerbittlich, immer leidenschaftlich und scharfzüngig. Michel Friedmann, fast schon eine Institution. Diese Woche ist der Publizist 70 geworden. Zeit für eine Bilanz und für eine Liebeserklärung eines verzweifelten Demokraten. So der Untertitel seines neuen Buchs. Herzlich willkommen, Michel Friedmann, und herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.
Herzlichen Dank.
Wir duzen uns, weil wir schon uns lange kennen, und deshalb gleich mal jetzt ans Eingemachte, die 70. Ist das für dich ein Alter mit mehr Gelassenheit oder mit mehr innerer Unruhe?
Ich glaube, dass ich nie ein Mensch sein werde, der ohne innere Unruhe leben will. Denn Gegenwart, Zukunft, Leben ist immer auch Unruhe. 70 ist schon ein Alter, über das ich nachdenke.
Mit dem du haderst?
Nein. Was kann ich mit 70 bis 80 noch machen? Für mich, für andere. Ich muss ja wieder was Neues für mich erfinden. Also stehen und stecken bleiben, das fand ich immer furchtbar. Das wird aber mit jedem Jahrzehnt leichter und schwerer gleichzeitig. Denn es muss eine Akzeptanz der Menschen geben. Wer ist dieser Mensch, der mit 70, 75 sich noch auch öffentlich äußert? Und das ist eine große Herausforderung. Und ich will noch lernen. Das Gedächtnis und das Gehirn muss trainiert werden, ist aber nicht mehr so wie mit 40, 50. Aber ja, es gibt, und ich will meine Kinder weiter begleiten und meine Frau lieben. Ich habe noch sehr viel zu tun. Ja, es ist schön, 70 zu sein. Ja.
Das freut mich, dass endlich mal einer sagt, es ist schön, 70 zu sein.
Es ist schön.
Das ist wunderbar.
Ja.
Es ist auch ein Geschenk, überhaupt so alt werden zu dürfen und noch älter.
Ja, und man muss es noch mal anders sagen. Ich bin heute, in diesem Augenblick, organisch gesund. Und auch das ist noch im Alter ein großes Thema. Und so wie ich also mich momentan fühle und die Ärzte mir das bestätigen, das ist gut. Es ist alles gut, außer das, was um einem herum passiert. Und das ist momentan sehr schlecht.
Darüber reden wir auch gleich, aber noch kurz zu deinem Geburtstag, weil du bist so wahnsinnig schön gefeiert worden. Im Berliner Ensemble, 3 Stunden Programm, es kamen Politiker aller Couleur, das ist ja auch besonders. Es kamen Künstler, Wegbegleiter, Prominente, Freunde und haben im Grunde, ja, was soll ich sagen, dich gehuldigt schon fast. Ne?
Also es gab, nein, wir wollen nicht übertreiben, das will ich auch nicht. Es war, also erstmal war das ein großes Geschenk von Oliver Rehse, dem Intendanten und dem ganzen Team. Immerhin ist es das Berliner Ensemble, es ist das Brecht-Theater. Ich arbeite dort seit Jahren, ich habe dort eine sehr große, lange philosophische Reihe. Und trotzdem ist es ein unglaubliches Geschenk, das ein Theater einem macht. Es war ein Abend der Liebe, der Zuneigung, der Zugewandtheit und des Respektes aller untereinander. Und eigentlich war mein Geschenk, das man mir vermittelt hat, dass bei aller Kontroverse, und ich weiß, dass ich kontrovers bin, und ich weiß, dass ich pointieren kann, aber ich habe mir immer Mühe gegeben, nie persönlich zu werden und viele Perspektiven trotzdem in dem Raum zu lassen, viele auch Emotionen auszusprechen, dass ich die, wie eine der Rednerinnen sagte, die Fähigkeit habe, bei all dem noch zu umarmen. Und für mich war das, es ist ja nicht so, dass es leichte Jahre für mich sind. Seit dem 7. Oktober, der Antisemitismus ist gewachsen, der Rassismus ist gewachsen, Antidemokraten werden immer stärker, sind an Regierungen. Das alles trifft schon den Kern meines Lebens, auch meines persönlichen Lebens. Und dann einen solchen Abend erleben zu dürfen, ich muss zugeben, ich habe ein kurzes Stückchen vom Glück gespürt. Und das hat mir sehr gut getan.
Schön.
Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar.
Also eine große Umärmelung zum 70. Geburtstag. Ein wunderbares Geschenk. Umso mehr, weil wir in sehr unsicheren Zeiten leben, die auch viel Anlass zu weniger Glück geben. Es gibt zum Beispiel, Sie haben es gehört und wissen es, einen neuen Krieg. Und zwar im Nahen Osten. Die USA haben ihre Drohung wahrgemacht und zusammen mit Israel den Iran angegriffen. Michel, der Krieg der USA und Israel gegen den Iran, mit welchem Gefühl schaust du drauf?
Jeder Krieg ist furchtbar. Und wenn Menschen, vor allem Zivilisten, sterben, ist es doch völlig egal, ob das Menschen aus dem Iran sind, Menschen aus Deutschland wären. Krieg ist furchtbar. Aber seit 47 Jahren führt ein islamistisches Regime Krieg gegen die freie Welt. In den Grundaussagen des Islamismus und auch von Khamenei ist der Versuch, die Welt zu islamisieren, Grundgesetz. Den Staat Israel zu vernichten, Grundgesetz. Auch Muslime in der ganzen Welt nicht liberal frei leben zu lassen, sondern sie nach der Scharia so wie im eigenen Land leben lassen zu müssen, ist Grundgesetz. Und auch Grundgesetz ist es, den Terrorismus zu unterstützen. Hamas, Hisbollah, Houthi, Iran ist der Giftkern des internationalen Terrorismus, der sich nicht nur im Nahen Osten, sondern der gesamten westlichen Welt ausbreitet. Übrigens eines der Probleme, die wahrscheinlich auf uns zukommen, wird jetzt Terrorismus in der Welt sein. Nur irgendwann, spätestens dann auch, wenn die eigene Bevölkerung so massakriert wird vor unseren Augen und wenn wir merken, dass diese Bevölkerung von alleine es nicht schafft, mit all den auch geostrategischen Gründen muss man sich als freie Welt entscheiden. Ich glaube, dass das eine richtige Entscheidung ist. Das große Problem wird nur sein, was passiert danach. Dieses Problem hat es immer gegeben. Ob das in Libyen war, ob das im Irak war, im Prinzip ist nicht die große Herausforderung, dass man jetzt im Krieg erfolgreich ist, was auch immer das bedeutet. Ich habe übrigens die atomare Bedrohung noch nicht angesprochen. Sie betrifft uns in Europa längst und die Amerikaner bald. Also auch da war das iranische Regime nicht bereit, Kompromisse zu machen. Aus all diesen Gründen, es musste stattfinden. Die Gefahr ist, was passiert danach. Dazu kann jetzt noch keiner was sagen. Nur aus der Angst, was dann passieren kann, zuzulassen, dass dieses Regime Atomwaffen hat und damit wir alle nur noch kuscheln können, das kann nicht eine Politik der Zukunft sein.
Und die Bevölkerung weiter massakriert und drangsaliert. Der Publizist und Philosoph Michel Friedmann, von dem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sagt, er sei der intellektuelle Hüter unserer Demokratie, ist heute unser Gast. Ich meine, 70, das ist ja auch immer ein gutes Alter, um so eine Bilanz zu ziehen. Wie sieht deine Bilanz aus?
Es gibt ein Lied, das mich sehr beeindruckt hat, aus den 60ern, das heißt Gracias a la vida. Danke an das Leben. Es ist mein Leben, mit allen Höhen und Tiefen. Es ist ein schwieriges, es ist ein ambivalentes, es ist ein trauriges, es ist ein glückliches, es ist ein leidenschaftliches, es ist ein teilweise auch depressives Leben. Es ist ein Leben, wo ich mich ein ganzes Leben auf der Suche nach dem Warum befinde. Warum sind wir, wie wir sind? Dass der Kontrollverlust eigentlich der Alltag ist und so sehr wir uns bemühen, uns zu zivilisieren, wir daran von Zeit zu Zeit scheitern. Aber für mich gilt es dann nicht, den Anspruch in die Tonne zu werfen, sondern zu sagen, okay, Neustart, also versuche es wieder. Und ich versuche Menschen Mut zu geben, dass man es wieder versucht. Die Werte bleiben die richtigen, auch wenn wir sie nicht immer erfüllen können. Und wir sollten auch großzügiger zueinander sein. Wir sollten weicher miteinander umgehen, klar. Wir sollten unsere Klarheit behalten, aber die Großzügigkeit, dass wir Menschen sind, dabei nie vergessen. Und dieses Leben hat mir sehr viel geschenkt. Es hat mir vor allen Dingen und immer noch geschenkt, dass ich den Menschen vertraue, dass ich nicht zynisch bin, dass ich daran glaube, dass Menschen, wenn sie wollen, können sie diese Welt verbessern. Wir haben gerade den Iran gesehen, wir sehen die Rückschläge, aber wir sehen doch auch, was im Guten passieren kann. Ich konzentriere mich eher darauf. Ich erinnere mich, als ich so in der Pubertät war und ich komme aus einer Familie, die den Holocaust überlebt hat. Ich habe in Deutschland mit den echten Nazis gelebt. Ich musste mich entscheiden, Misstrauen oder Vertrauen. Und ich habe mich fürs Vertrauen für Menschen entschieden, weil ich ja nur selbst Mensch bin. Und ich habe damals gesagt, nein, nein, das Glas ist nicht halb voll, weil da reicht ja schon ein Schluck und es ist wieder leer. Ich habe gesagt, das Glas ist voll. Und ich lebe nach diesem Prinzip immer noch, obwohl viele, viele Male dieses Glas in Gefahr gekommen ist. Aufgeben geht nicht. Das letzte Wort ist nie gesprochen. Ja. Und ich glaube, wir haben die besseren Argumente. Wir lieben den Menschen.
So wie du jetzt über die Menschen sprichst, klingt das sehr zärtlich. Würdest du sagen, du bist im Alter milder geworden?
Nein. weil die Prinzipien, von denen ich sprach, bin ich nicht milder geworden. Da verschiebe ich mich nicht. Freiheit, Humanismus, Respekt und Würde vor dem Menschen ist etwas so unglaublich Fantastisches. Dieses Grundgesetz, diese Verfassung ist eines der menschlichsten Bücher, die je geschrieben worden sind. Der Mensch gleich. Niemals soll ein Mensch mehr entscheiden können, ob ein anderer Mensch ein Mensch ist. Was für ein Gedanke. Nein, da bin ich überhaupt nicht milde. Aber ich bin immer mit Menschen milde gewesen. Wie soll ich es denn auch anders können? Noch einmal, Deutsche haben 50 Menschen meiner Familie ermordet. Wie soll man damit umgehen? Entweder wird man bitter oder man glaubt, dass es trotzdem anders geht. Und ich bin sehr trotzig. Und das Trotzdem ist ein Lebensprinzip für das Leben. Ich muss es noch mal sagen, wenn ich mir diese ganzen Leute anschaue, die so mit dem Hass unterwegs sind. Die sind doch viel vergifteter als ich. Den ganzen Tag mit Hass rumzulaufen, ist kein glückliches Leben. Die Diktatur übrigens, für die ist der Mensch egal. Die Demokratie ist konstitutiv der Respekt und die Liebe zu jedem Menschen. Da finde ich, ist die Wahl relativ einfach.
Und deshalb hast du auch ein Buch geschrieben, das heißt Mensch, Ausrufezeichen, die Liebeserklärung eines verzweifelten Demokraten. Wie verzweifelt ist denn dieser Demokrat?
Also man muss sich einerseits bewusst darüber sein, dass der Hass, oder andersrum, der Hass ist hungrig und wird nie satt. Mhm. Wir haben in dieser Bundesrepublik, wie in allen Gesellschaften, immer Hass auch gehabt, Vorurteile. Der Judenhass ist übrigens keine deutsche Erfindung. Aber Auschwitz ist eine deutsche Erfindung. Und damit ist die Diskussion hier dann doch eine andere. Dass eine Partei des Hasses, die auch ganz offen die Demokratie zerstören will, mittlerweile demokratisch gewählt wurde, aber deswegen keine demokratische Partei ist, zu einem so wichtigen Player der Machtpolitik geworden ist und damit die Sprache verändert hat, den Zugang miteinander verändert hat. Natürlich die digitalen Plattformen das noch mal verstärken, ist etwas, was mich doch nicht als jüdischer Mensch betrifft, sondern als Mensch und Bürger. Denn wenn diese Verfassung zusammenbricht, dann ist es ja wieder so weit, dass eine ganz bestimmte Gruppe bestimmen wird, ob du ein Mensch bist. Und diesen Zustand wieder nach 80 Jahren nach Hitler haben zu können, daran überhaupt anknüpfen zu denken, ist für mich etwas, was einerseits eine Katastrophe ist. Aber die wirkliche Katastrophe ist die Gelangweiltheit, die Gelassenheit, das schon eingespeist haben, nicht von allen, mit Millionen Ausnahmen in unserem Land, aber viel zu vielen Demokraten. Ich meine, wir haben doch das bessere Produkt. Warum sind wir nicht so selbstbewusst, haben nicht die strahlenden Augen, wenn wir von Freiheit reden? Die reden von Unfreiheit. Wenn wir von Menschenwürde reden und die treten die Menschenwürde mit Füßen. Wenn wir von Kompromissen reden und die von alles oder nichts, warum schaffen wir es nicht, mit der Leidenschaft bei 75% der so sich nennenden Demokraten diese Kraft zu entwickeln, dann wären die, die die Demokratie zerstören wollen, nicht mehr so gefährlich. Also wir haben zwei Probleme. Die immer stärker werden und wir mit unserem Ja immer kleiner und mit dem Aber immer größer. Noch ist Zeit da, aber sehr viel nicht. Schade drum.
Die Neinsager sind ja leider immer lauter und Demokratie ist vielleicht schon zu selbstverständlich geworden in diesen 80 Jahren. Aber um die Demokratie ging es dieser Tage auch im Hamburger Thalia-Theater, und zwar auf der Bühne. Dort gab es einen Prozess gegen Deutschland und der Verhandlungsgegenstand war die Frage, muss die AfD verboten werden? Chugaka Silav hat den Prozess beobachtet.
Bitte erheben Sie sich, das Gericht erscheint.
Das hier ist kein echter Prozess, aber auch kein Theaterstück.
Ich erkläre hiermit die Eröffnungssitzung des Prozesses gegen Deutschland für eröffnet.
Im Hamburger Thalia-Theater wird 3 Tage lang wie vor einem Gericht verhandelt. Soll die AfD verboten werden, ruft diese ihre Sprache zur Gewalt auf.
Wir werden, Zitat, das Pack erschießen oder zurück nach Afrika prügeln, Zitat Ende. Dieter Görnert, ehemaliger zweiter Kreisvorsitzender der AfD Nürnberg. Zitat, immerhin haben wir so viele Ausländer im Land, dass sich ein Holocaust wieder mal lohnen wird, Zitat Ende. Chatprotokoll des ehemaligen AfD-Büromitarbeiters Marcel Grauf.
Was ein solcher Prozess machen kann, ist eine unglaublich komplizierte Wirklichkeit, wo die Menschen verstreut in ihren kleinen Safe Spaces irgendwie abhängen und in ihren kleinen Gruppen sich unterhalten, plötzlich alle zusammenzuführen. Es gibt Streit, es gibt Spannungen, es ist nicht einfach, aber plötzlich ist die ganze Welt in einem Raum.
Ich gelobe.
Die Geschworenen, die am Ende das Urteil fällen, sind Hamburger Bürger.
Die Geschworenen haben ihre Entscheidung schließlich öffentlich zu verkünden.
Es gibt Verteidiger und Ankläger. Zeugen werden befragt und Meinungen gehört.
Und unsere Verfassung sieht es vor, die Demokratie muss wehrhaft sein.
Freiheit bedeutet nicht, dass wir uns einig sein müssen, sondern dass wir widersprechen dürfen, ohne einander zu Feinden zu erklären.
Die AfD-Wähler, jedenfalls die meisten, wollen keinen neuen Hitler. Sie wollen so etwas Ähnliches wie einen neuen Helmut Schmidt.
Auffallend ist, dass die Deutschen selten ihre eigene Naivität merken.
Wir haben 5 Landesverbände, die gesichert rechtsextremistisch eingestuft sind.
Sie erreichen doch nichts damit. Die Leute, die dummes Zeug verbreiten, die werden es auch weiter tun. Das sind aber in der AfD doch, die ist eine absolute Minderheit.
Alle Personen sind echt, der Ausgang ist offen. Über die Einhaltung der Regeln wacht Hertha Däubler-Gmelin.
Ich finde es spannend. Es gibt immer wieder neue Situationen, auf die muss man sich einstellen. Und ich denke, das ist in den vergangenen 2 Tagen ganz gut gelungen.
Am Schluss fällen die Geschworenen ihr Urteil. Kein AfD-Verbot, aber ein Verbotsverfahren.
Wir haben mit 5-2 Stimmen dafür gestimmt, dass das Verbot geprüft werden soll.
Es ist wirklich ein Versuch hier gewesen, ja, letztlich in der demokratischen Streitkultur zu leben. Und gleichzeitig denke ich auch, dass es entscheidend ist und wichtig ist, genau zu überlegen, wann und wo rechtsextreme Verschwörungstheoretikerinnen ja ein Podium geboten wird.
Ich habe den allergrößten Respekt vor allen Beteiligten, die dieses Projekt entwickelt und ermöglicht haben. Denn genau das muss man machen. Das hat für mich einen Vorbildcharakter. Die Gesellschaft muss ins Gespräch kommen.
Ja, das, was du sagst, die Gesellschaft
also
muss ins Gespräch kommen. Ich sage
doch bitte keiner mehr, man kann in Deutschland nicht alles sagen, was man sagen will. Das ist doch wieder ein Beweis und dazu noch in einem Theater 3 Tage mit aller Öffentlichkeit. Alle, die was sagen wollten, auch wir haben Buhrufe gehört, das ist ja auch völlig in Ordnung, können sagen, was sie sagen wollen. Nur der Widerspruch ist auch etwas, was man sagen kann, wenn man es sagen will, und ist nicht die Einschränkung der Meinungsfreiheit. Die zweite Bemerkung ist, unsere Verfassung regelt ausdrücklich, dass ein Verbotsverfahren einer Partei, die die Verfassung zerstören will, also die Grundlage Deutschlands, der Bundesrepublik Deutschland, dass ein solches Verfahren eingeleitet werden kann. Es ist ein Instrument in der Auseinandersetzung. Ein Gegenargument ist immer, man muss es politisch machen. Mhm. Nun stelle ich fest, seit Jahren macht man es nicht ausreichend politisch. Das zweite Argument ist schräg. Man sagt, es ist ein Risiko. Zu Recht sagt man das. Das Gericht könnte ja auch zugunsten der AfD entscheiden. Das ist aber der Beweis, wie demokratisch unser Verfassungsgericht ist. Wüssten wir alle, wenn wir vor Gericht gehen, wie das Ergebnis ist, dann kann es nur eine Diktatur sein. Aber dass es ein Instrument ist, ist unstreitig. Ob man das politisch dann am Ende will, ist eine Frage, die wir diskutieren müssen. Aber wir müssen die Frage auch andersherum diskutieren. Wir sind eine wehrhafte Demokratie. Und dann müssen wir uns auch ab und zu ernst nehmen. Wenn man sieht, was die Repräsentanten, und zwar die Höchsten, dieser Partei sagen, dann ist eins immer wieder zu hören. Die Würde des Menschen ist unantastbar, ist das Grundgesetz aller Grundgesetze. Diese Parteirepräsentanten sagen, das Grundgesetz, und zwar im Sinne von die Würde des Menschen, ist für einige Menschen antastbar. Einige sind niemand. George Tabori, apropos Theater, hat mal gesagt, jeder ist jemand. Das alleine reicht mir schon, um darüber nachzudenken, stehen die auf dem Boden des Grundgesetzes. Und ich will noch vielleicht etwas ganz Banales sagen. Die schlechteste Demokratie ist mir lieber als die beste autokratische Regierung. Und vielleicht noch etwas an alle Nörglerinnen dieser Republik. Alle Nörgler, die morgen früh in Hamburg aufwachen, werden weiter nörgeln können. Wenn sie aber in Moskau oder in Teheran aufwachen werden, dann werden sie ins Gefängnis oder auf dem Friedhof landen. Deswegen müssten eigentlich die Nörglerinnen alle für die Demokratie votieren. Also man muss sich das vorstellen. Ich kann jetzt sagen, Bundeskanzler Merz ist der schlechteste Kanzler, der je regiert hat. Und ich habe keine Angst. Du kannst als Journalistin dir die Themen und die Gäste aussuchen. Die Theater können sich ihre Stücke aussuchen. Ich gehe morgen in eine Bibliothek und kann Schwulenliteratur kaufen. Ich kann auf die Straße gehen und demonstrieren und man holt mich nicht ab. Nimm nur so ein paar Beispiele. Das ist Freiheit, jeden Augenblick mich entscheiden zu können und keine Angst zu haben, dass irgendein Staat mich wieder, ja, wie soll man das sagen, zum Objekt macht, mich mitnimmt, Scheinprozesse führt. Schau doch nach Moskau, schau nach Peking. Willst du so leben? Willst du, dass Herr Höcke in Zukunft sagt, was das richtige und gute Leben ist? Ich nicht.
Du willst das nicht und du willst auch nicht, dass rote Linien überschritten werden. Aber die hat die CDU, du warst lange Mitglied, 40 Jahre Mitglied der CDU, hast auch aktiv Politik gemacht, warst auch in der Lokalpolitik in Frankfurt tätig. Du warst
ehrenamtlich. 30 Jahre übrigens.
Schon lange her.
Ist das her.
Und du hast dich dann trotzdem entschieden, aus der Partei auszutreten, obwohl du ein bekennender Konservativer bist, weil du eben mit Kompromissen, die Friedrich Merz eingegangen ist, um Stimmen zu bekommen, im Bundestag nicht einverstanden warst.
Also da sind wir wieder an einer, wie ich denke, freiheitlich-demokratischen Situation, die in einer Diktatur ja undenkbar ist. Auch der Antrag, der ja was mit Migration zu tun hat, wäre nie ein Grund gewesen, auszutreten. Ich glaube, dass auf der oberflächlichen Ebene von Politikverhandlungen wir alle sehr viel Kompromisse ertragen und Dehnbarkeiten ertragen müssen, ohne dass es deswegen Opportunismus ist. Wir sind eine Gesellschaft der Vielfalt und das bedeutet, es ist ein Geben und Nehmen. Und trotzdem muss jeder wissen, wenn es um das Fundament geht, also die Grundlage, die Statik meiner eigenen Identität, wenn ich da die Risse zulasse, dann passiert was mit mir. Das Thema damals war, dass Friedrich Merz bereit war, auf den Weg, diesen Antrag mehrheitsfähig zu machen, wissend, dass niemand anders ihn mehr unterstützt, die Unterstützung der AfD billigend in Kauf zu nehmen. Das geht nicht. Für mich. Es ist der Weg, den ich für eine Bundespartei der demokratischen Seite nicht hinnehmen kann. Und ich will das auch kurz mit einem Satz nur erklären. Die AfD ist nicht am Rande der demokratischen Parteien, sondern sie ist außerhalb. Sie ist nicht auf dem Boden des Grundgesetzes, wie ich eben sagte, alle anderen sind's. Mit ihr gibt es auch kein zufälliges Miteinander. So, und für meine innere Glaubwürdigkeit, um in meinen Spiegel zu schauen, um hier sitzen zu können und sagen zu können, was ich glaube, woran ich glaube, war es für mich nicht mehr kompatibel, dann das ohne Reaktion, und zwar eine ernstzunehmende und nicht nur eine Blabla-Reaktion durchzuführen und habe die Partei verlassen. Und ich komme noch mal drauf, das ist das Schöne an der Demokratie. Niemandem ist nichts passiert. Das Leben geht weiter, mein Engagement geht weiter und diese Partei existiert, wie sie auch immer ist. Und dazu will ich dann doch auch heute noch was sagen. Ich habe und unterstelle Friedrich Merz überhaupt keine Nähe zur AfD. Und ich unterstelle der CDU, CSU keine Nähe zur AfD. Und trotzdem kann man Fehler gemacht haben, die man sich als eine so große Volkspartei nicht leisten darf. Aus meiner Sicht. Und ich bin glücklich, dass ich vor dem Spiegel schauen kann.
Gäbe es für dich eine rote Linie? Die AfD ist ja schon, regiert mit in Sachsen-Anhalt, angenommen Bundesebene wäre sie dann eben doch sehr viel stärker, würde vielleicht sogar irgendwann mit in der Regierung sein. Wäre das für dich ein Grund, Deutschland zu verlassen?
Also, wir sind noch nicht so weit. Ich tue jeden Tag etwas, ein bisschen, mal mehr, mal weniger, dass das nicht passiert. Das letzte Wort ist, wie gesagt, noch nicht gesprochen. Ich verstehe nicht, auch warum wir schon so antizipieren, dass in diesem Jahr ein AfD-Ministerpräsident denkbar ist. Ich habe gelernt, die Wahlen sind fertig am Sonntag um 18 Uhr. Es ist eben das, was ich vorhin beklagt habe. Wir Demokraten und Demokratinnen müssen uns viel mehr auf den Weg machen. Wir müssen hingehen, wir müssen aktivistisch sein, wir müssen mit den Menschen reden, wir müssen... Wenn wir 5, 6, 7% mehr Wahlbeteiligung schaffen von Leuten, die demokratische Parteien wählen, ist sofort die AfD weniger dran. Also wir sind doch nicht hilflos, um Gottes Willen. Wenn es eines Tages dazu käme, dass in einer Bundesregierung eine antidemokratische und antisemitische Partei mitregiert, da haben schon ganz andere gesagt, es ist dann für viele ein Momentum, sich zu überlegen, kann ich hier noch leben? Will ich hier noch leben? Und vielleicht muss ich das ganz persönlich noch mal beschreiben. Meine ganze Familie ist von Deutschen umgebracht worden. Ich bin mit 10 Jahren hierher gekommen, weil meine Eltern aus Paris hierher gekommen sind. Ich war in den ersten Jahren, also ich war überzeugt, ich komme in ein Land, das eigentlich ein großes Gefängnis ist. Und in Wirklichkeit waren alle Tapeten weiß, Wirtschaftswunder, und alle waren Opfer und keine Täter. Und es waren die Originalnazis. Wer dagegen ist, Herr Höcke oder Frau Weigel? Ich habe dem Versprechen meiner Generation geglaubt, der jetzt zwischen 60- und 75-Jährigen, die gesagt haben, wir haben gelernt, wir machen es anders als die Eltern. Wir wollen ein Land, in dem eben nie mehr sowas stattfindet. Ich habe mich engagiert, wie viele andere sich engagiert haben, aber anscheinend haben wir in den letzten Jahrzehnten es uns zu gemütlich gemacht. Denn das Ergebnis, das wir jetzt haben, ist ja jetzt das Ergebnis von uns. Wir sind jetzt die Zeitzeugen, nicht mehr die Alten. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass das Ende meines Lebens oder das Alter, in einem Land zu leben, in dem Rassisten, Menschenverachter, Demokratiezerstörer aus dem rechtsextremen Lager, wo man ja sieht, auch in den jungen Beteiligungen von Vereinen und sonstigen, auch so ein bisschen Neonazismus da drin ist, dass ich da mein Leben in so einem Deutschland beende, das wünsche ich mir nicht, das wünsche ich dir nicht, das wünsche ich niemandem. Man kann es vielleicht so sagen, wenn Juden in einem Land leben können, dann können alle in diesem Land mehr oder weniger leben. Wenn Juden hier nicht mehr leben können, dann werden auch andere Menschen nicht mehr leben können. Weil es ist die Frage des Menschseins. Ich habe es in dem Buch deswegen Mensch genannt. Entweder freue ich mich über diese Vielfalt des Menschen, diese unglaublichen Identitäten, dann ist gut für Menschen, für jeden. Oder ich will sie unterdrücken und sie so haben, wie ich es will, dann ist es für keinen Menschen mehr gut.
Aber nicht nur die AfD bzw. der Rechtsextremismus, auch der Antisemitismus wird stärker in Deutschland und damit auch die Sorge vieler Juden, wie sicher sie noch in Deutschland sind. Du hast es gerade angesprochen. Alicia Elling hat darüber mit einem Mitglied der jüdischen Gemeinde in Rostock gesprochen.
Ja, ich bin Juri Kajnikow, Jahrgang 75. Ich bin Landesrabbiner in Mecklenburg-Vorpommern, ursprünglich komme aus ehemaliger Sowjetunion und seit 2003 bin ich in Deutschland und seit 2015 in diese Funktion in unserem Bundesland. Ich betreue die Gemeinden in Schwerin, Wismar und Rostock und da unter anderem ist es meine Aufgabe, dazu auch eine gewisse Schnittstelle zwischen Gesellschaft und jüdischer Gemeinde zu sein. Immer wieder mir Gemeinde auch Mitglieder erzählen, dass sie da geht wohl eine Schmiererei sehen, weil bei uns im Land, dass es oft vorkommt oder eine gewisse rechte Aufkleber mit irgendwelche Neonazi-Parole. Ich habe seit 2014 mein Amt hier inne und damals habe ich gesagt, wir brauchen keine Schleusen und jetzt leider müssen wir hier auch machen. Das ist auch ein Zeichen. Ich habe auch meine Gemeindemitglieder gewarnt. Ich habe gesagt, in gewissen Momenten habe ich gesagt, ja, wir sehen, wie Antisemitismus nur steigt, besonders in der digitalen Welt. Wie viel Hass da ist gegen Juden. Oft, wie gesagt, geht es, wenn man fängt mit dem Israelis an und dann oft geht auf die Juden allgemein diese ganze. Und das ist natürlich manchmal viel zum Nachzudenken. Und so habe ich auch mit unserer Gemeindemitglieder gewarnt, habe gesagt, ja, vielleicht in öffentlichen Plätzen muss man nicht mit der Kopfbedeckung, mit der Kippa, klassischer Kippa laufen. Vielleicht eine andere Kopfbedeckung wäre besser. die Menschen, da sehen Sie, dass alles die Gemeindemitglieder und die auch bekommen so Bedenken anders und dann auch einige bekommen Angst, weil sie denken, ja, vielleicht wird es sich wiederholen. Ja, bis zum so eine bittere Witz, wo man ja gerne schwarze Witze erzählen, ja, weil da gibt es uns Überlebenskraft, wo sie sagen, naja, 33 steht noch vor uns. Ja, aber das ist schon eine schwierige Aussage. Nach dem 7. Oktober 2023 hat Antisemitismus stark gestiegen. Wir sehen in öffentlichen Straßen auch Themas, wir stehen auch rechte Antisemitismus, Linke, die zusammenkommen bei diesem Thema, Anti-Israel-Hass. Und jetzt Antisemitismus neu Akzent bekommt, populär dieses Jahr, anti-israelisch, wo das, man wird Israel als kollektives Judentum dargestellt, kollektive Juden dargestellt. Was ich mich wünsche von unseren Gemeindemitgliedern hier und Gemeinden hier in Mecklenburg-Vorpommern, in erster Linie natürlich, dass wir auch unsere Sorgen und Bedürfnisse von unserer Landesverantwortlichen, das Landesregierung und Ministerium wahrgenommen werden. Dass wir auch sehen, okay, wir auch wollen dieses Leben bereichern. Wir wollen, dass das Leben wird etwas bunter. Aber es gibt noch viel zu tun. Ich hätte gerne mehr in Bildung investiert, mit Erwachsenenbildung investiert, auch mehr investiert in die Kinderbildung, das wo Antisemitismus vermeidet. Das heißt, es gibt noch viel, muss gemacht werden, damit jüdische Leben hier sich, Gemeindemitglieder sich sicher fühlen. Ein Antisemitismus, der wird sein Ende sein. Der hat seinen Anfang gehabt. Die ersten Anfänge, wie gesagt, lesen wir in der Bibel, in der Tora, aber der wird auch sein Ende sein. Wir hoffen, in jeder Gebet, wir sagen, möge das passiert in unseren Tagen, mögen wir selber das noch erleben jetzt. Wir wissen nicht, was das passiert, aber irgendwann muss ein gewisser Happy End sein und unter anderem Antisemitismus wird weg sein.
Der Antisemitismus wird ein Ende haben. Teilst du diese Hoffnung, Michelle?
Die Hoffnung natürlich. Ich hoffe, dass jeder Rassismus ein Ende haben wird. Aber die Hoffnung ist das eine. Und der Weg dahin ist das andere. Um es zu erreichen, müssen wir arbeiten. Wir haben alle Vorurteile. Als Philosoph kann ich nur sagen, wir konstruieren die Welt, in der wir sind. Wir übernehmen permanent Vorurteile. Ich habe Vorurteile, du hast Vorurteile. Und es ist Arbeit, die Vorurteile aufzulösen. Deswegen Hoffnung ist gut, aber die Arbeit ist das Entscheidende. Deswegen sind die Worte, die Sonntagsworte, während den Anfängen alles toll. Aber wer von Montag bis Samstag nichts tut, wird das leider immer wiederholen müssen, was wir tun. Aber ich bin ein Sisyphus der Demokratie. Und ich bin auch ein Sisyphus des Optimismus. Die Frage des Warums, das Fragezeichen ist in dieser Welt. Und das Ausrufezeichen hat vor nicht so sehr Angst wie vor diesem Fragezeichen. Und man kann es hier und dort wieder unterdrücken. Man kann es vernichten wollen. Dann wird es anderswo wieder auftauchen. Wir sehen doch, dass Menschen in der ganzen Welt für Freiheit kämpfen, immer wieder. Und deswegen bin ich ein Sisyphus der Demokratie. Und es mag momentan hier schlechter sein. Und es kann sogar kaputt gehen. Aber in 500 Jahren, in 300 Jahren wird es wieder jemanden geben, der sagt, der Mensch ist ein Mensch und jeder Mensch ist ein Mensch. Und anderswo wird es besser sein. Schade und traurig ist es immer nur da, wo es kaputt gegangen ist. Und dafür kämpfen wir doch, dass es nicht kaputt geht. Und wenn ich das höre, irgendwann wird es keinen Antisemitismus geben. Ja, vielleicht. Aber ich muss mich mit dem heutigen Antisemitismus auseinandersetzen. Noch nie ist die Lebensqualität jüdischen Lebens so schlecht wie in den letzten Jahrzehnten. Kinder, das muss man sich doch mal vorstellen, gehen in die Schule, jüdische Kinder gehen in die Schule und Gott sei Dank sind Polizisten mit Maschinengewehren da. Aber was macht das mit Kindern und Jugendlichen, wenn sie das sehen? Sie nehmen ja wahr, man will mir was antun. Was soll das? Was ist das bereits jetzt für eine Hypothek? Das müssen andere Kinder nicht ertragen. Will mir mal einer sagen, warum jüdische Kinder das ertragen müssen? Warum merken Menschen nicht, ob es jüdische Menschen sind, schwarze Menschen sind, schwule Menschen sind, queere, weibliche? Wenn du das alles wegretuschierst, bleibt Mensch. Und in dem Moment, wo irgendjemand anfängt, einem Menschen mit einer solchen Zuordnung sein Menschsein abzuerkennen, erkennt er es uns allen ab.
Dieser Kampf für Gleichheit und für Freiheit, der begleitet dich von Anfang an. Du hast es ja gesagt, auch gerade noch mal, aufgrund natürlich auch deiner Geschichte und dieser Bürde, die du eben von klein auf mitbekommen hast.
Aber es ist ganz egoistisch, darf ich dir das sagen? Ich möchte frei sein. Ich möchte die Klappe aufreißen können. Ich möchte aus dem Haus gehen ohne Angst und lächeln. Ich möchte nicht nach links oder rechts gucken, ob mich einer schlagen will oder dich jemand schlagen will. Also vergessen wir die Moral einen Augenblick. Vergessen wir das Grundgesetz einen Augenblick. Seien wir einfach ganz normale Menschen. Und das bedeutet, Lebensqualität heißt, ein relativ angstfreies Leben leben zu können. Und egal, wie ich bin und was ich bin und woran ich glaube und was ich lebe und liebe, lass mich doch. Ich tue dir doch nichts. Wenn man es sehr in den Alltag übersetzt, ist es doch das, was Demokratie mir schenkt. Diese Freiheit. Und die lasse ich mir nicht nehmen. Ich denke überhaupt nicht dran. Und dir lasse ich sie auch nicht nehmen. Und jemand, der Izmir heißt, lasse ich es auch nicht nehmen. Und wer sie uns nehmen will, und das muss man sagen, mittlerweile auch Islamisten und radikale Muslime in Deutschland, Linksextremisten in Deutschland, wer sie uns nehmen will, mir ist das egal, welcher Ismus das ist, der hat von mir großen Widerstand zu erwarten. Und ich denke und hoffe immer noch von den meisten in meinem Land.
Aber was ich wirklich bewundernswert finde, ist, mit welcher Kraft und mit welcher Energie du eben nach wie vor kämpfst und immer schon gekämpft hast. Du hast einfach immer schon eine Botschaft. Du willst einfach was, im Grunde ja was wir haben, wie du es ja sagst, die Demokratie. Du willst, dass wir sie behalten.
Es ist gerade 80 Jahre her,
ja,
dass in diesem Land die Zivilisation verloren gegangen ist. Auschwitz. Es ist im letzten Jahrhundert zwei Weltkriege von Deutschland gekommen. Nun haben wir es geschafft, mit allen Rückschlägen doch ein Land und Strukturen zu bauen, in denen die Würde des Menschen, dieses Grundgesetz mit allen Schwächen und Fehlern, aber unser Leitmotiv ist. Das ist etwas Unglaubliches, Wunderbares. Und es ist wirklich ein Wunder, dass wir es geschafft haben, alle miteinander, noch einmal mit allen Rückschlägen und ich sage auch mit der Vernachlässigung, die das jetzt in große Gefahr bringt, ein Leben gelebt zu haben, das doch den meisten Menschen ein gutes Leben gebracht hat und nicht nur materiell. Und das soll man jetzt aufs Spiel setzen? Da will man wieder zurück in Zeiten des Autoritären, des Rassistischen, wo der Staat uns als Menschen nicht mehr respektiert. Ich meine, man muss sich das mal geben. Wenn ich einen Strafzettel bekomme, weil ich falsch parke, kann ich in ein Verwaltungsgericht gehen. Währenddessen Leute in Russland bei Schauprozessen zu lebenslang verurteilt werden. Man muss sich doch mal vorstellen, was wir hier haben. Und es gibt Probleme und es gibt Fehler. Und das System funktioniert nicht optimal. Aber wir können darüber reden. Wir können darüber streiten. Streite doch mal in Peking. Und was ich mein Leben lang empfinde, ganz persönlich und wünsche für jeden, ist, dass einfach die Wände permeabel sind, dass wir sie öffnen. Was ist das Leben? Das ist ein Stück Selbstbestimmung, ein Stück Selbstbestimmtsein. Und ich will von niemandem gesagt bekommen, wenn ich so nicht lebe, dann gehe ich in ein Gefängnis. Und das gilt nicht nur für mich. Was ist ein gutes Leben? Ein bisschen mehr ich sein zu dürfen, das gebe ich nicht auf.
Das ist aber auch die Liebeserklärung eines verzweifelten Demokraten, aber noch keines hoffnungslosen Demokraten,
höre ich daraus. Ich bin kein hoffnungsloser Mensch.
Nein, du bist eigentlich Optimist geblieben.
Ja.
Hoffentlich bewahrheitet sich, dass wir optimistisch sein können.
Wenn nicht, war der Optimismus, wenn er nicht Naivität ist, immer noch die schönere Art zu leben. Der vorweggenommene Pessimismus führt mit Sicherheit zum Erfolg derjenigen, die hassen.
Aber dafür oder dagegen wirst du weiter kämpfen. Du wirst weiter auftreten, du wirst weiter bei Kundgebungen die Stimme erheben, du wirst weiter
aber
schreiben.
Aber ich bin fröhlich.
Du wirst total. Ja,
ich
bist
bin,
du.
Entschuldige mal, ja, ich habe
ein sehr einmal, empathischer,
ich hab was anzubieten.
Fröhlicher Mensch.
Ich habe was anzubieten, den Mensch Mensch sein zu lassen. Wunderbar.
Michel, ich danke dir.
Ich danke dir.
Das war wunderschön und wunderbar, dass du hier bist, hier warst und unglaublich wichtig. Also von daher finde ich es auch gut, dass du auch heute hier mit 70 jetzt nicht leiser wirst. Nicht leiser wirst und noch so viel vorhast. Du wirst ja weiter schreiben, hast du mir gesagt, das nächste Buch ist schon in Arbeit. Also von daher werden wir noch ganz viel von dir hören.
Ich danke, dass ich eingeladen sein durfte.
Und grüß ganz herzlich zu Hause. Bärbel.
Dass ihr auch mal wieder zu uns kommt. Liebe.
Das ist schön. Die Tankstelle der Liebe hat die Familie. Ihr habt eine Tankstelle, einen Teppich, wo alle sich immer aufladen können und ein bisschen knuddeln. Sehr schön. Das nehme ich auch mit. Danke vielmals. Morgen, neue Woche, kommt Ilka Petersen. Und ihr Gast ist Spitzenkoch Ali Güngemisch. Freuen Sie sich drauf. Das ist auch ein ganz toller. Und wäre schön, wenn Sie jetzt einfach dranbleiben und noch Landesprogramm gucken. Die haben auch richtig wichtige, gute Nachrichten. Bis gleich. Tschüss. Bis morgen.